niemals da zur Pflege. Hier sind wir da für alle die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Ja, zur Pflege für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, ihr lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane Fischer, erfahrene Pflegepädagogin, Praxisanleiterin und Medienpädagogin. Hier gibt's Pflegefachwissen, Expertentipps, spannende Fallbeispiele und alles, was du für dein Examen brauchst. Ideal zum Anhören, Nachlesen und Lernen. Tauche jetzt ein für deine optimale Vorbereitung.
Heute ist das folgende Thema Notaufnahme bzw. Gips- und Casttechniken. Ein toller Gast ist da, der Gipser. Hallo, stell dich mal vor, wer bist du?
Danke für die Einladung. Mein Name ist Patrick Fragner und ich komme aus Tirol und bin diplomierter medizinischer Fachassistent mit über 20 Jahren Erfahrung in der Anwendung von Gips- und Castverbänden. Als Experte und Referent genau in diesem Bereich leite ich Workshops für Krankenhausteams in der Notaufnahme oder für OP-Personal und biete spezialisierte sowie allgemeine Fortbildungen in Mitteleuropa an. Zudem bin ich als Vortragender in der Ausbildung der Gipsassistenz, das ist eine Berufsausbildung, die es in Österreich gibt, für diesen Bereich tätig. Ich freue mich, in diesem Podcast mein Fachwissen teilen zu dürfen und wertvolle Tipps und Tricks aus der Praxis zu präsentieren. Sie können mir auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn unter der Gipser folgen, wo ich regelmäßig über Gips- und Castverbände berichte, oder auch über meiner Webseite dergipser.net für mehr Infos zu meinen Workshops und meiner Arbeit besuchen.
Perfekt, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf, was denn da genau besprochen wird in den Workshops und so weiter.
Das Fachwissen.
Aber was ist denn oder warum sind Gips- und Castverbände so entscheidend für die erfolgreiche Frakturversorgung?
Grundsätzlich gilt es, Gips- und Castverbände müssen stets an die jeweilige Körperregion individuell angepasst werden, um eine optimale Passform und Funktionalität für den Patienten zu gewährleisten. Dies setzt sowohl fundierte theoretische als auch praktische Kenntnisse in der Anlage dieser Verbände voraus. Fertige Orthesen, so wie wir sie von Sanitätshandel kennen, stellen zwar eine sinnvolle Alternative dar, können jedoch eine fachgerechte angelegten Gips- oder Castverband nicht vollständig ersetzen. Für die ideale Frakturversorgung ist es entscheidend, meistens auf eine zirkuläre Polsterung und dem jeweiligen Gips- oder Castverband zu verzichten. Dadurch reduziert sich der Abstand zwischen Verband und Fraktur, was zu einer effektiveren Schienung führt. Dennoch müssen Druck- und scheuergefährdete Stellen stets sorgfältig gepolstert oder abgeklebt werden. Dazu gehören beispielsweise das distale Ellenköpfchen beim Handgelenk oder der Innen- und Außenknöchelbereich beim Sprunggelenk. Diese Vorgehensweise gewährleistet eine sichere, komfortable und wirkungsvolle Stabilisierung der betroffenen Extremität.
Okay. Oh, da hast du schon wunderbar auch fast schon meine Frage, ob es da auch Fehler gibt, die man dabei machen kann, beantwortet, nämlich mit dem Abholstern und Ähnlichem. Da ist schon ein bisschen drauf eingegangen worden. Deswegen denke ich, ist, glaube ich, am besten, wenn wir einmal noch mal kurz, was ist denn der Unterschied zwischen einem Gipsverband und einem Castverband?
Also von einem Gipsverband spricht man immer von einem mineralischen Weißgipsverband, in der Literatur auch als Plaster of Paris beschrieben. Er besteht aus Sedimentgestein und Calciumsulfat, also ist ein Naturprodukt, was durch Erhitzen Wasser entzogen wird und das Gipsstein dann zu Gipspulver verarbeitet wird. Dieses Gipspulver wird auf Verbandmol mit wasserlöslichem Bindemittel fixiert und ist im Handel als Bindenform oder eher Schienenformen mit verschiedenen Stärken erhältlich. Wenn man jetzt diese Binde oder diese Longette in Wasser taucht, wird der Gipsstein wieder zu Gipsbrei bzw. das Gipspulver und durch diesen Abbindevorgang, diesen nennt man Hydratation, der circa 5 bis 7 Minuten dauernd, wird eben dieser Gipsbrei wieder zu Gipsstein und zu einem harten Material. Die Eigenschaften von Weißgipsverbänden ist mal positiv hervorzuheben, dass eben er sich sehr gut anmodellieren lässt und deshalb, gerade wenn man Frakturen besser halten möchte mit Gipsverbänden, auch auf dieses Material zu. Spaltgipsverbände, also offene Versorgungen, gerade bei frisch verletzten Patienten, ist es immer besser, wenn man auf Weißgips zurückgreift, denn wenn man diesen öffnet, bleibt er eher offen und zieht sich nicht eher wieder zusammen wie ein Kunststoffverband. Und auch aus wirtschaftlicher Sicht ist er um einiges kostengünstiger als Kunststoffverbände. Er lässt sich auch, wenn man mal etwas daneben batzt, leichter von der Haut oder Kleidung reinigen, entfernen, weil er eben wasserlöslich ist. Nachteile eines Weißgipsverbandes sind eben diese starke Rigidität, die rundherum Härte. Er ist um einiges schwerer als Kunststoffverbände. Es geschieht auch weniger Luftaustausch, es ist weniger Luftzirkulation im Gegensatz zu Kunststoffverbänden. Und sauberes Arbeiten ist ihm eher schwer möglich, da ihm der Gipspreis sich leichter verteilen lässt und seine Eigenschaften. Auch, wir kommen dann auch noch später dazu, dass eben er erst nach 24 bis 48 Stunden belastungsstabil ist. Beim Kunststoffstützverband, eben diesen Castverband, handelt es sich meist aus Glasfaser und Polyestergewebe, was mit einem Polyurethanharz verbunden ist. Je nach Kombination dieser verschiedenen Materialien bekommt man einen unterschiedlichen Härtegrad. Auch da gibt es Binden und Schienenformen in verschiedenen Breiten und Längen zu kaufen. Es unterscheidet einmal ein semirigides Material, was eher weich und elastisch bleibt, ein rigides Material, das sehr stark aushärtet. Und es gibt auch noch ein Polyestermaterial, das komplett glasfaserfreies Gewebe hat. Die Standardtechnik für eine Versorgung ist eigentlich diese Kombikast-Technik, was man mit Castverbänden anlegt. Das ist, dass man semirigides Material zirkulär wickelt und mit rigidem Schienenmaterial punktuell dort verstärken kann, wo es eben die Fraktur oder die Verletzung benötigt. Auch bei dieser Technik kann man komplett auf zirkuläre Polsterung verzichten, da eben das semirigide Material weich und elastisch bleibt und es so auch leicht mit einer Schere wieder aufzuschneiden ist und man auf eine oszillierende Säge verzichten kann. Große Vorteile dieser Castverbände ist einmal eben das geringe Gewicht. Man braucht keine zirkuläre Polsterung und man hat weiche Ränder, was ein angenehmes Tragegefühl für den Patienten dann hervorruft. Die einfache Abnahme, was ich schon erwähnt habe, und das semirigide Material übt eigentlich eine sehr gute Kompressionswirkung auf das darunterliegende Gewebe aus, was zu einer guten Schwell- und Ödemhemmung führt. Es ist strahlentransparent. Und es ist ausreichend Porosität, dass eine gute Luftzirkulation stattfindet, was dazu führt, dass der Patient weniger schwitzt mit diesen Castverbänden. Wir haben eine deutlich kürzere Aushaltezeit. Er braucht höchstens 30 Minuten, bis er ausgehärtet ist und somit belastungsstabil ist. Man kann ihn auch nach Verbandswechsel, wenn es von der Hygiene aus passt, jederzeit wiederverwenden, da er nicht so schnell bricht und nicht so schnell erweitert.
Cool, das war, glaube ich, sehr ausführlich und sehr viel Inhalt.
Eigenwerbung.
Hey Leute, kurze Pause für eine wichtige Message. Damit dieser Podcast noch mehr Pflegefans wie dich erreicht, braucht's deine Unterstützung. Tatort Pflege liefert dir spannende Stories, heiße Themen und coole Insights aus der Pflegewelt. Egal, ob du gerade in deiner Ausbildung bist, kurz vor dem Examen stehst oder einfach nur Bock auf Pflegecontent hast, hier bist du richtig. Mit unterhaltsamen und lehrreichen Folgen, krassen Fallbeispielen und wertvollen Tipps rockst du nicht nur deine Prüfung, sondern auch deinen Berufsalltag. Check Tatort Pflege ab auf Insta, tatortpflege-podcast, alles kleingeschrieben. Dort gibt's zu jeder Folge extra Content, Bilder, Lernskripte und die kompletten Fallbeispiele zum Nachlesen. Wir sind auch auf Facebook, TikTok und LinkedIn am Start, überall, wo Pflegeprofis nach Input suchen. Abonniere den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und aktiviere die Glocke, um keine Folge und keine Überraschung mehr zu verpassen. Gib uns Feedback und hau die Sterne raus. 5. Das hilft dem Podcast mega weiter. Like und teile Folgen auf Insta, damit wir noch mehr Pflege-People erreichen. Sei dabei und hilf mit, die Community zu vergrößern. Danke für deinen Support. Over and out.
Wann wechselt man die? Wechselt man einen Gipsverband oder einen Cast-Verband?
Auch hier gibt's mal Gipsverbände und Cast-Verbände sind immer nur nach ärztlicher Anordnung anzulegen. Und auch hier ist es so, wenn der Arzt die Anordnung stellt, den Gips zu wechseln, ist er natürlich immer zu wechseln. Außerdürlich sollte der Gipsverband natürlich immer gewechselt werden, wenn er zu locker ist. Wenn es natürlich Beschwerden im Gipsverband gibt, da gibt's auch eine Grundregel, dass der Patient im Gipsverband immer Recht hat, sodass man eigentlich den Gipsverband immer entfernen muss und erneuern muss und auch der Arzt die darunterliegenden Weichteile inspizieren muss. Das kann eben auch Druckgefühle, enge Gefühle sein oder auch, wenn der Gipsverband nass geworden ist. Ja, auch hier sollte der Gipsverband immer gewechselt werden.
Gibt es Fehler, die man machen kann oder Gefahren?
Ja, natürlich. Gefahren und Fehler sind immer, dass man die unzureichende Dimension einhält, die die jeweilige Verletzung benötigt. Grundsätzlich gilt, dass angrenzende Gelenke immer 2 Finger breit frei bleiben sollten, damit die jeweilige Bewegung nicht eingeschränkt ist. Ist die Dimension zu kurz angelegt, kann es zu einer größeren Hebelwirkung auf den jeweiligen Bereich kommen und die Fixation ist unzureichend. Natürlich kann man auch, wie davor schon erwähnt, den jeweiligen Gipsverband auch zu eng anlegen, ja, wenn man zu viel Zug ausübt und zu viel drückt. Ja, dann kann es auch zu Druckstellen drunter kommen und auch da ist immer wieder der Gipsverband nachher zu wechseln, wenn es da auch zu Falten zum Beispiel führt, die drucken und scheuern würden. Deshalb sollte der Gips- und Castverband auch immer faltenfrei angelegt werden. Deshalb sollte man, bevor man den jeweiligen Gips- und Castverband anlegt, die jeweilige Funktionsstellung, das ist die Stellung, die das jeweilige Gelenk, das mit eingeschlossen wird, die jeweilige Stellung davor einnehmen. Da ist, wenn ich den Gipsverband anlege und dann in die schlussendliche Position gehe, immer zu Falten kommt und die immer Druckstellen hervorrufen können. Um das zu vermeiden, sollte man eben die Stellung davor einnehmen.
Okay, das war auch sehr ausführlich und sehr verständlich. Vielleicht eine Frage, auf wo ich die Antwort eigentlich kenne. Aber wenn ich jetzt einen Gips- oder Castverband habe, woran merke ich dann jetzt oder wer sagt mir, wie ich das belasten darf? Darf ich dann sofort mich wieder belasten und durch die Gegend laufen?
Grundsätzlich auch der Arzt. Der Arzt sagt, ab wann man den jeweiligen Gipsverband belasten darf. Und auch hier ist eben die jeweilige Zeit einzuhalten, sodass der Gips- und Castverband nicht kaputt wird. Und auch wenn der Arzt eben nur bestimmte Kilogramm vorgibt, sollte auch das demonstriert werden, damit der Patient weiß, mit wie viel Kilogramm er zum Beispiel das jeweilige Bein belasten darf.
Okay.
Das Fallbeispiel.
Ich komme mal zu einem Fallbeispiel, beziehungsweise erkläre ich auch noch, dass wir ein Bild mit dabei haben, auf dem du uns schöne Bilder geschickt hast. Einmal sehen wir weiß, ein kleineres Bild, nämlich den Gipsverband, ganz oben in der Ecke dann. Und dann sehen wir schöne farbige Sachen in Pink und neonfarbenem Pink und dunkelblau. Das sind dann Cast-Verbände, richtig?
Genau.
Dann kommen wir zu unserem Fallbeispiel. Ich erkläre mal kurz das KI-Bild dazu. Da sieht man eine Fraktur auf einem Röntgenbild. Natürlich eine nicht komplizierte Fraktur, keine verschobene Fraktur, keine Trümmerfraktur, sondern eine gerade Fraktur, die man vielleicht erstmal nicht reponieren muss, sondern jetzt hier nur stabilisieren muss mit zum Beispiel einem Cast-Verband. Dazu passend sieht man eine ältere Dame, die offensichtlich einen Unfall hatte und deshalb ja dann vielleicht auch Hilfe braucht. Hören wir doch mal, wer das ist und was da passiert ist. Und zwar, wir haben eine Patientin, die ist 60 Jahre alt. Sie stürzte auf eine ausgestreckte Hand. Das ist übrigens sehr üblich, weil ich glaube auch, das ist so ein Urreflex, dass man sich irgendwie probiert abzustützen, wenn man dann hinfällt, dass man dann die Hände so ausstreckt, um den Aufprall abzufedern. Also auch eine normale, natürliche Reaktion oft, wenn man so plötzlich hinfällt, dass man dann probiert, sich abzustützen. Dabei entsteht eine der häufigsten Frakturarten, die Distalradiusfraktur. Wirklich eine der häufigsten Frakturarten. Erstversorgung in der Notaufnahme passiert also. Die Dame geht jetzt in die Notaufnahme, bekommt einen Gipsverband zur Ruhestellung. Ist dann natürlich, frage ich dich gleich, ob das so richtig ist. Und nach Abschwellung des Gewebes gibt es eine Umstellung auf einen Cast-Verband für den besseren Tragekomfort. Hier auch wichtig, wurde ihr auch gesagt, sie soll darauf achten, auf Druckstellen, Durchblutung, Bewegung, wie es sich anfühlt.
Das Wichtigste zur Erkrankung.
Dann kommen wir zu den Frakturarten. In der Medizin redet man ja von verschiedenen Typen der Frakturen und zwar als erstes einer geschlossenen Fraktur. Der Knochen bricht, aber die Haut bleibt intakt. Dann gibt's noch eine offene Fraktur. Der Bruch ist durch die Haut sichtbar, was das Risiko von Infektionen erhöht. Dann haben wir noch eine vollständige Fraktur. Der Knochen ist vollständig durchtrennt. Und eine unvollständige Fraktur. Der Knochen ist teilweise gebrochen, zum Beispiel in Form eines Haarrisses oder dann auch noch Trümmerbrüche oder ähnliche mit mehreren kleinen Stücken. Kann man noch viele weitere unterschiedliche Arten dann je nach Menge der Frakturteilchen unterscheiden. Kommen wir nun noch zu der distalen Radiusfraktur. Dies ist ein handgelenksnaher Bruch der Speiche. Wie schon erwähnt, eine der häufigsten Frakturarten mit einem Anteil von 20% aller Brüche, also somit dann auch wirklich einer der häufigsten Knochenbrüche des Menschen. Warum ist das eigentlich so häufig? Naja, die Ursache ist meistens Sturz auf das ausgestreckte Handgelenk. Seltener, wenn das Handgelenk gebeugt ist. Betroffene sind natürlich häufiger ältere Menschen, wo gleichzeitig auch eine Osteoporose bestehen kann. Und zunehmend werden es aber auch häufiger jüngere Menschen wegen Risikosportarten oder Trendsportarten, wie zum Beispiel Skateboarden, Inlineskaten und so weiter. Kommt immer darauf an, wie man das Handgelenk gerade so hält und welche Kraft einwirkt. Wie komplex dann die Zerstörung von Knochen oder Gelenkfläche ist. Die typischen Anzeichen von einer distalen Radiusfraktur sind dann halt Symptome des Speichenbruchs nach einem Sturz. Als typisches Anzeichen dann halt die Schmerzen, Schwellung, eine äußerlich sichtbare Fehlstellung des Knochens. Das nennt man dann auch Bajonettstellung. Ein Reibegeräusch zum Beispiel zwischen den Knochen kann entstehen, sowie eingeschränkte und fehlende Funktion der Hand. Diagnostik, hatten wir auch kurz erwähnt, ist natürlich ein Röntgen. Das ärztliche Fachpersonal guckt sich die Hand an in einer klinischen körperlichen Untersuchung. Aber ansonsten brauchen wir eine Röntgenuntersuchung in zwei Ebenen vom Handgelenk, um hier im Regelfall auch gut den Bruch nachzuweisen. Bei Unklarheiten oder bei Gelenkbeteiligung, Gelenkkapselrissen oder Ähnlichem macht man auch mal eine Computertomographie, CT, ergänzenderweise, um mehr zu sehen.
Die Analyse.
Was sagst du zu dem Fallbeispiel? Ist das so richtig und realistisch oder wie ist deine Fachmeinung?
Das ist sehr realistisch, ja. Also diese Verletzungen kommen ja wirklich täglich vor. Der Ablauf ist genau, wie du gesagt hast. Also der Patient kommt in die Notaufnahme und wird vom jeweiligen Arzt untersucht, bekommt eben die notwendigen Röntgenbilder. Dann stellt der Arzt in dem Fall jetzt die Radiusfraktur fest und ordnet den jeweiligen Gipsverband an. Ja, genau. Wichtig ist eben hier auch wieder zu beachten, dass eben frische Verletzungen offen oder in gespaltener Form versorgt werden, damit es zu keinem Engegefühl führt. Genau. Und dann sollte auch der Arzt wieder vorgeben, ob er vielleicht auch schon nach Anlage des Gipsverbandes noch ein Röntgenbild mit dem Gipsverband benötigt, um die jeweilige Stellung zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und auch dann wird der Arzt den Patienten wieder bestellen zum Gipswechsel. Ja, normalerweise, so handhaben wir es, ist es meistens nach einer Woche, dass wir dann auf einen Kunststoffverband wechseln werden. Ja.
Ich habe auch da noch eine Frage. Also ich kenne ja Gipsverbände auch. Ansonsten Karsverbände gebe ich selber zu, habe ich in meiner beruflichen Laufbahn nie angelegt, weil ich auch in einem anderen Fachbereich gearbeitet habe. Und Gips wird ja immer mit Wasser gemacht und ist schon ganz schön schmatterig. Wie mache ich denn dann Karsverbände? Muss ich da auch irgendwas nass machen? Kannst du mal beschreiben, wie man das macht?
Also grundsätzlich gibt's, ob man jetzt Gips oder Karsverbände macht, immer zu beachten, dass man schon versucht, rationell zu arbeiten. Das heißt, man bereitet sich immer die Materialien griffbereit vor, lässt sich auch das Wasser ein in das Becken und die Wassertemperatur sollte immer ungefähr 25 Grad belangen. Ja. Da bei Weißgipsverbänden ist es ganz wichtig, dass man auf die Wassertemperatur achtet, denn je wärmer das Wasser ist, desto mehr bleibt vom Gipsbrei im Wasser zurück. Aber auch beim Karstverband, je wärmer das Wasser ist, desto schneller bindet es Material aus. Also wichtig ist zu beachten, dass man eben den Patienten auch verletzungsgerecht lagert und dann den jeweiligen Gips- und Karstverband anlegt. Speziell bei Karstverbänden ist es ganz wichtig, dass man immer mit Handschuhen arbeitet, denn das Kunstharz lässt sich von der Haut nur noch schwer entfernen und von der jeweiligen Kleidung eigentlich gar nicht mehr. Deshalb muss man hier auch viel, viel exakter und sauberer arbeiten, als auch noch mit Weißgipsverbänden, ja, den man eben, wie wir wissen, wasserlöslich ist und von der Haut und von der Kleidung leichter wieder zu entfernen ist.
Sehr gut. Hier kommt unser Werbepartner NovaHeal.
Die NovaHeal-Lern-App für Pflege-Azubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich. Hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, praxisnahe Fallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn, für die Examensvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen. NovaHeal unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche Patientinnenversorgung.
Werbung Ende. Dann lass uns doch noch ein paar Praxistipps da. Was sind so deine Praxistipps, wenn du Schulungen gibst?
Praxistipps. Naja, also bei der Anlage von Karstverbänden, also von den Kunststoffschutzverbänden, ist es sehr wichtig, dass man den Karstverband immer gleich anlegt, ja, dass man viel Routine bekommt. Gips- und Karstverbände anzulegen hat mit der täglichen Arbeit damit zu tun, damit man sich, dass es einen leichter fällt, dieses anzulegen. Und da empfehle ich immer auch, die jeweilige Karstrolle immer in die gleiche Richtung abzuwickeln. Das mag jetzt vielleicht sehr kompliziert klingen, aber eigentlich sollte die Rolle immer in Pronation abgewickelt werden. Ja, somit habe ich immer den gleichen Abwickelablauf und schaffe so viel mehr Routine in der jeweiligen Rollung des Karstverbandes. Auch die Lagerung des Patienten, wie ich es im Vorhinein schon empfohlen habe, ist es verletzungsgerecht zu lagern. Das heißt, dass ich Patienten, den ich an der oberen, am Unterarm, an der oberen Extremität hier einen Gips- oder Karstverband anlege, wenn sie es von in der Kreislauf stabil ist, sitzen schaffen, würde ich das immer im Sitzen machen, sodass der Arm an einem Lagerungstisch abgelegt ist und ich so gegenüber des Patienten stehen kann und den Gips anlegen kann. Alle anderen Gips- und Karstverbände mache ich natürlich immer liegend, sodass ich die Extremität frei lagere und eventuell auch mit der zweiten Person arbeite, den und gerade bei der unteren Extremität den Fuß in die Position haltet, während ich den Gips- oder Karstverband anlege. Bei Karstverbänden eben, wenn ich diese Kombikarsttechnik anwende, verwende ich immer zwei Strümpfe übereinander. Somit verhindere ich, dass das Kunstharz auf die Haut übergeht. Diese zwei Strümpfe schaffen eine minimale Polsterung. Ich kann auf zirkuläre Polsterung verzichten und wenn der Patient sich bewegt, gerade in der unteren Extremität, gleiten die zwei Strümpfe ineinander und so drücken sie nicht gegen die Haarwuchsrichtung. Und auch ein großer Vorteil dadurch ist es, bei dieser Kombikast-Technik, die kann ich herunternehmen, man kann die Weichteile beurteilen, wenn es notwendig ist, ich kann den notwendigen Verbandswechsel durchführen, dann kann ich den ersten Strumpfverband entfernen und durch einen neuen Strumpfverband ersetzen und kann so den alten Kastverband wieder anlegen.
Gut. Letzte Frage, bevor wir zu deinen netten Workshops kommen. Wir kommen mal zu der Frau, die jetzt einen Gips-/ dann später einen Karstverband bekommen hat. Was würde man denn in der Patientinnenberatung noch so sagen, nachdem das gute Ding angelegt ist?
Also das Verhalten mit dem jeweiligen Gips- und Karstverband ist so, dass diese immobilisierte Extremität immer hochgelagert werden soll. Dass der Patient angehalten wird, dass er bei Beschwerden, also Druckgefühle, enge Gefühle oder auch wenn er aus Versehen nass geworden ist, jederzeit den nächsten Arzt aufsuchen soll und der Gipsverband kontrolliert bzw. gewechselt werden muss. Man kann die Extremität auch oberhalb der Verbände kühlen mit Coolbags. Das funktioniert richtig, richtig gut. Und die Patienten sollten die Finger und die Zehen immer gut bewegen. Die fordernden Medikamente natürlich vom Arzt regelmäßig einnehmen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und genau, eben bei Desolate oder auch lockeren Gips- und Karstverbänden, dass diese gewechselt gehören. Das muss dem Patienten auch immer mitgeteilt werden, sodass dieser Bescheid weiß.
Sehr gut. Dann erzähl uns doch mal was zu deinen Online-Workshops.
Ja, ich habe seit Anfang dieses Jahres einen umfassenden Basis-Workshops für Gips- und Grasverbände gemacht. Dieser vermittelt theoretisches Wissen mit viel Tipps und Tricks durch eine strukturierte Präsentation sowie anschauliche Videoanleitungen. Insgesamt stehen 14 Basis-Anwendungsvideos zur Verfügung, die die benötigten Materialien und die verschiedenen Techniken zur Anlage von Gips- und Grasverbänden an der oberen und unteren Extremität demonstrieren. Zudem wird die Anfertigung einer Fingerschiene mit thermoplastischem Material vorgestellt. Die praktischen Anwendungen wurden speziell mit 2 Kameraeinstellungen gefilmt, von oben und von der Seite. So können die einzelnen Details während der Anlage besser erkannt und umgesetzt werden.
Und wie kommt man dann zu deinen Workshops und lohnt sich die Teilnahme? Gibt es ein Zertifikat und so weiter?
Genau, am Schluss dieser Online-Fortbildung kann sich jeder Teilnehmer ein Zertifikat herunterladen und ausdrücken. Und dieser Online-Kurs ist eben speziell für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene konzipiert und richtet sich gleichermaßen an Ärzte sowie auch an Pflegefachkräfte. Er bietet eben eine flexible Teilnahme für Einzelpersonen und der Workshop kann individuell gebucht werden. Teilnehmende haben 4 Wochen lang ungeschränkten Zugriff und können Inhalte in ihrem eigenen Tempo absolvieren, entweder chronologisch oder gezielt nach Bedarf. Für Krankenhäuser und Niederklassenärzte besteht auch die Möglichkeit, sich eine Jahreslizenz anzuschaffen. Dies ermöglicht es allen medizinischen Fachkräften, von Ärzten bis zum Pflegepersonal, den Workshop orts- und zeitabhängig über jeden Computer oder Smartphone zu nutzen. Besonders praktisch ist es, Inhalte können nicht nur zur kontinuierlichen Fortbildung, sondern auch gezielt vor jeder Anwendung zur Auffrischung abgerufen werden. So lässt sich der Wissenstransfer direkt in den Arbeitsalltag integrieren, ohne dass Präsenzfortbildungen erforderlich sind.
Okay, verrätst du uns, wie viel das Ganze kostet?
Speziell für Schüler, Studenten und Auszubildende kostet dieser Kurs 99 Euro, also für den Zugang für 4 Wochen. Für Einzelpersonen sonst für 199 Euro, auch für 4 Wochen. Und die Jahreslizenzen sind dann eben individuell angepasst.
Sehr gut. Gibst du auch persönliche Workshops?
Ja, ich bin sehr viel eben im mitteleuropäischen Raum unterwegs und mache Workshops in den verschiedenen Krankenhäusern, in den jeweiligen Notaufnahmen und schule speziell diese Teams mit diesen Materialien, die sie vor Ort zur Verfügung haben, auf die notwendigen Anwendungen, die sie benötigen und wir schulen dort alle Möglichkeiten durch, ja.
Was macht dir am meisten Spaß bei deiner Arbeit?
Es ist, wenn man sein Wissen weitergeben kann, dann macht es sehr viel Spaß, um zu sehen, wie andere dann sich den Arbeitsalltag dadurch erleichtern. Ja, wenn man ihnen ein paar Handgriffe zeigen kann, wenn sie es das so oder so machen, es ihnen viel leichter geht und dann der Aha-Effekt eintritt und es ihnen auf einmal viel, viel mehr Spaß macht.
Wunderbar. Berühmte letzte Worte. Hast du noch was, was du uns erzählen möchtest?
Ein Sprichwort, was mir immer einfällt, ist, es ist nicht entscheidend, was du machst, sondern wie du es machst.
Sehr gut. Wie du es machst, hast du uns sehr ausführlich erklärt. Wir haben auch echt viel Fachwissen mitbekommen und mitbekommen, dass du viel Fachwissen hast, was man sicherlich auch in all deinen Online-Kursen, E-Learning-Kursen sowie Live-Coachings mitkriegt, weil es ja dann doch je nach Fraktur, je nach Extremität, je nach Körperumfang des jeweiligen Menschen total unterschiedlich ist, worauf man da achten noch muss in den ganzen kleinen Details. Und dafür sind dann natürlich deine Kurse umso besser. Ich bedanke mich.
Danke auch.
Dann sagen wir tschüss.
Ciao.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Zart zur Pflege für dein Examenbereich. Das nicht sicher durch die Prüfung führt. Sag zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.